Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Die Meldung ging durch die Medien. Ende vergangenen Jahres beschlagnahmten finnische Behörden einen Öltanker und eskortierten ihn in einen Hafen. Der Vorwurf? Schwere Sabotage. Das Schiff, so der Verdacht, soll mit einem Anker ein Unterwasserstromkabel in der Ostsee beschädigt haben. Und es soll zur sogenannten russischen Schattenflotte gehören, einer Gruppe von oft sehr alten Tankern und Frachtschiffen, die russisches Erdöl exportieren. Sie werden zur Umgehung der Sanktionen genutzt, die im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine gegen Moskau verhängt wurden. Das Beispiel aus Finnland zeigt, dass die außenpolitischen Spannungen der Gegenwart zunehmend auch auf den Meeren ihren Niederschlag finden. Maritime Infrastruktur wie Unterwasserkabel oder Pipelines geraten in den Fokus und ihr Schutz gewinnt an Bedeutung. Wie aber ist Deutschland in diesem Bereich aufgestellt? Was muss für einen besseren Schutz maritimer Infrastruktur passieren? Und wo liegen die größten Herausforderungen? Das besprechen wir in dieser Folge unseres Podcasts mit Ferdinand Gehringer von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er ist Referent in der Abteilung Internationale Politik und Sicherheit und er hat jüngst mit einem Kollegen eine umfassende Analyse zum Thema maritime Sicherheit verfasst. Diese findet sich in der neuen Ausgabe der Auslandsinformation, dem Außenpolitikmagazin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Ausgabe trägt den Titel Wasser. Und neben der maritimen Sicherheit geht es darin auch um Themen wie Wasserkooperation und den ökologischen Schutz der Ozeane. In den Shownotes findet ihr einen Link zu der Ausgabe, die ihr kostenlos lesen könnt. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight. Ja, bei mir im Studio ist jetzt Ferdinand Gehringer. Hallo Ferdinand und vielen Dank für deine Zeit.
Hallo Fabian, schön bei dir zu sein. Danke für die Einladung.
Ferdinand, lass uns wie üblich in unserem Podcast mit einer kurzen Aufwärmrunde beginnen. Ich gebe dir Teilsätze vor, die du vervollständigst, okay?
Dann schieß mal los.
Ich beschäftige mich mit dem Thema maritime Sicherheit, weil...
Weil ich von den Tiefen der Meere nachhaltig beeindruckt bin.
Okay. Was mich bei dem Thema immer wieder verblüfft ist...
Wie schlecht wir dieses Thema eigentlich politisch auf dem Schirm haben.
Deutschland ist im Bereich maritime Sicherheit.
Auf dem Weg der Besserung, wenn wir über die Ausrichtung sprechen. Allerdings ist auch in dem Bereich noch sehr, sehr viel zu tun.
Und was genau, das schauen wir uns gleich näher an. Zuerst möchte ich aber darauf verweisen, das habe ich auch in der Einleitung schon getan, dass du ja mit einem Kollegen einen Artikel in den Auslandsinformationen geschrieben hast, dem Außenpolitikmagazin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Der geht um das Thema maritime Infrastruktur, wobei ihr in dem Text immer von kritischer maritimer Infrastruktur sprecht. Was versteht man darunter?
Letztlich ist es eine Kombination aus dem maritimen Bereich, Infrastrukturen im maritimen Bereich und kritischer Infrastruktur. Es gibt keine richtige Definition, was denn maritime kritische Infrastruktur ist. Wir orientieren uns trotz allem an einer allgemeingültigeren Vorstellungen, wie das beispielsweise das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, mal entwickelt hat und die auch permanent fortentwickelt wird. Und das sind immer alles so Einrichtungen und Organisationen, die für die Funktionsfähigkeit des Staates, für das Gemeinwesen besonders wichtig sind. Und wenn die ausfallen, dann kann es entweder zu Beeinträchtigungen der öffentlichen Sicherheit kommen oder zu generellen Störungen, die ein größeres Ausmaß haben. Und genau daran lohnt es sich auch zu orientieren, wenn man die maritime kritische Infrastruktur betrachtet.
Und die sind kritisch, eben weil potenziell eben ein Ausfall dieser Infrastruktur so weitreichende Konsequenzen hätte.
Weil sie so bedeutsam sind, weil sie so besonders wichtig sind für die Funktionsfähigkeit des Staates, für die Daseinsvorsorge, für das Gemeinwesen.
Ferdinand, kannst du vielleicht mit Blick auf maritime kritische Infrastruktur dann mal ein paar Beispiele nennen, was das zum Beispiel so ist und vielleicht auch, inwieweit das Deutschland dann betrifft, also über was für kritische Infrastruktur Deutschland verfügt?
Na klar, gerne. Wir haben verschiedene Bereiche, also grundlegend würde ich sagen, dass wir bei einigen Sektoren, also man unterteilt dann die kritische Infrastruktur in verschiedene Sektoren ein, unter anderem den Energiesektor, Telekommunikation, aber auch Transport und Verkehr. Das sind so die drei großen wesentlichen Sektoren, die auch den maritimen Bereich betreffen. Da haben wir dann beispielsweise Unterseedatenkabel, Unterseestromkabel, beides sehr, sehr wichtige Infrastrukturen für die Funktionsfähigkeit auch von Deutschland. Dann haben wir natürlich die Häfen. Die Hafenanlagen, die dazugehören, das ist dann auch der Schienenverkehr vor Ort, die Werfteinrichtungen, die Reedereieinrichtungen, aber auch die digitale Infrastruktur eines Hafens. Das alles kann man unter den Bereich der maritimen kritischen Infrastruktur fassen. Und wenn wir die Bedeutung von Häfen uns anschauen für den internationalen Handel, dann ist das natürlich eine sehr, sehr wesentliche Einrichtung, die für unsere Funktionsfähigkeit essentiell ist.
Und beim Bereich Energie sind das dann solche Sachen wie Bohrinseln zum Beispiel, aber auch Offshore-Windanlagen, also Windräder im Meer.
Absolut, genau. Und Pipelines, Gaspipelines, wir haben ja Nord Stream 1 und 2 in meinem Kopf, aber vor allen Dingen auch die Offshore-Windanlagen in der Nordsee, wo wir relativ viele haben, die Bohrinseln, das fassen wir alles darunter.
Und das sind auch Bereiche, die Deutschland sozusagen oder Dinge, die Deutschland ja in Anführungszeichen besitzt.
Also wir haben ja in Deutschland Bremerhaven, Wilhelmshaven, Hamburger Hafen, sind ja ganz viele große Hafenanlagen. Wir haben deutsche Offshore-Windanlagen, wo wir deutsche Eigentümer haben in der Nordsee. Wir haben Kabelbeteiligungen von Deutschland an Datenkabeln. Das heißt, das sind alles Infrastrukturen, wo die Bundesrepublik Deutschland ein erhebliches Interesse daran hat, dass sie funktionieren.
In eurem Text, Ferdinand, geht es ja viel eben um den Schutz dieser maritimen Infrastrukturen. Und dabei stellt ihr heraus, dass diese Infrastrukturen sehr unterschiedlichen Gefahren ausgesetzt sind. Vielleicht kannst du da mal auch mal 3, 4 Beispiele nennen. Also was kann diesen Infrastrukturen passieren?
Relativ viel. Da müssen wir so ein bisschen unterscheiden zwischen jetzt Hafenanlagen und dem, was ich eingangs ja gesagt habe. Ich interessiere mich für den maritimen Sicherheitsbereich, vor allen Dingen wegen den Tiefen der Meere. Das sind so eher die Themen, die mich vor allem umtreiben. Unterseedatenkabel, Unterseestromkabel, die Energiepipelines. Und da ist es natürlich so, dass wir verschiedene Einwirkungsmöglichkeiten sehen. Also die herkömmlichsten Erscheinungen für Beschädigungen beispielsweise sind die unabsichtlichen. Das sind Anker, Fischereischleppnetze, Ankerwürfe, die unabsichtlich geschehen und dann Beschädigungen an der Infrastruktur hervorrufen, aber auch Naturereignisse, Wirbelstürme, Unterwassererdbeben. Die können alle Schäden an der Unterwasserinfrastruktur erzeugen, aber wir sehen jetzt auch in den letzten Jahren ein erhöhtes Interesse von ausländischen Staaten und dann reden wir ganz schnell von absichtlich herbeigeführten Beschädigungen, von Sabotageakten, die natürlich ebenfalls Einwirkungsmöglichkeiten darstellen. Und wenn wir dann von der landseitigen Infrastruktur ausgehen, da gibt es natürlich nochmal andere Einwirkungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Cyberangriffe. Wir erleben
also Cyberangriffe auf Häfen zum Beispiel.
Genau, auf Hafenbetreiber, ob das deutsche oder europäische sind, Hafenanlagen, die dann versuchen, die Systeme kontrollunfähig zu machen. Das sind so Einwirkungsmöglichkeiten zum Beispiel.
Jetzt hast du gut skizziert, welche potenziellen Gefahren es gibt. Ich würde gerne auf den Punkt der absichtlich oder mutmaßlich absichtlich herbeigeführten Beschädigungen kommen. Nenn doch auch da mal vielleicht ein paar konkrete Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit.
Wir hatten natürlich die Vorfälle rund um Nord Stream 1 und 2, wo wir erhebliche Beschädigungen an den Pipelines vorfinden konnten. Dann hatten wir jetzt vor allen Dingen im letzten Jahr erhöht, im November, Beschädigungen an Unterseedatenkabel, zum Beispiel das Sea-Line One, wo auch Deutschland einen Landungspunkt hat und quasi die Verbindung zu Deutschland besteht, wurde beschädigt, mehrfach sogar im Februar 2025 wieder.
Das sind Datenkabel, die im Grunde am Meeresgrund entlanglaufen, in der Ostsee.
Genau, das sind Unterseedatenkabel, die durch die Ostsee verlaufen und dort dann für die Datenverbindung, das bei Sea Line One Richtung Finnland, verantwortlich sind und dementsprechend auch den Datenübertragungsweg zu anderen baltischen und nordischen Staaten sicherstellen.
Und die wurden beschädigt? Ende des letzten Jahres mehrfach?
Wurden Ende letzten Jahres beschädigt. Wir hatten zum Beispiel Ende letzten Jahres auch die Beschädigung eines Unterwasserstromkabels, das zwischen Estland und Finnland verläuft, das Eastlink-Kabel. Und so haben wir ganz viele verschiedene Aktivitäten. Anfang 2024 im Frühjahr gab es erhebliche Vorfälle rund um die Angriffe der Houthi-Rebellen, wo beispielsweise dann ein Frachter sank und der dann mehrere Unterseedatenkabel beschädigt hat. Und zugleich betrifft es aber auch die maritime Infrastruktur landseitiger. Wir haben viele Drohnenüberflüge über Hafenanlagen, über Offshore-Windanlagen und eben diese besagten Cyberangriffe auf Hafenbetreiber. Und das sind alles Einflussnahmen und Einwirkungen auf die maritime kritische Infrastruktur, die in den letzten Monaten deutlich zugenommen haben und dementsprechend auch diesen Schutzbedarf besonders deutlich machen. Und da müssen wir, wenn ich eingangs sagte, dass wir da noch viel Aufholbedarf haben in Deutschland, da müssen wir unbedingt jetzt die nächsten Schritte einleiten und auch proaktiver den Schutz in den Vordergrund rücken.
Jetzt hast du verwiesen auf die verschiedenen Fälle in den vergangenen Monaten, insbesondere in der Ostsee, aber auch mit Blick auf die Houthis im Roten Meer. Wenn wir mal bei der Ostsee bleiben und die Vorfälle, die du geschildert hast mit den zum Beispiel Datenkabeln. Was wissen wir über die Verursacher?
Im Ostseeraum ist es so, dass wir die hybride Kriegsführung Russlands derzeit erleben. Das sind gezielte Angriffe gegen die Unterwasserinfrastruktur, ob Stromkabel, Unterwasserdatenkabel, aber auch Offshore-Anlagen sind im Blick. Und von NATO-Seite plant man mit letztlich 2 Szenarien in dem Bereich. Das eine Szenario ist, dass es zu kumulativen Schädigungen, teilweise zeitlich überlappenden Beschädigungen an Unterwasserdatenkabel kommt. Das würde gegebenenfalls auch, je nachdem wie stark und gut diese Unterwasserdatenkabel sind, auch zu Ausfällen in der Datenübertragung führen können. Zugleich plant die NATO auch oder geht davon aus, dass russische Akteure es auf die Offshore-Windanlagen abgesehen haben, um vor allen Dingen auch diesen Fortschritt in Europa hin zur erneuerbaren Energie zu stoppen. Da sind dann vor allen Dingen im Fokus Exportkabel. Exportkabel sind die Stromkabelverbindungen zu den Offshore-Windanlagen. Und solche Angriffe auf diese Offshore-Windanlagen sollen signalisieren, auch Investoren beispielsweise signalisieren, schaut her, dieser Umschwung auf erneuerbare Energien, der stockt und soll vor allen Dingen auch diese weiterhin bestehende Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, was ja eins der Hauptgeschäfte auch Russlands ist, beibehalten. Es gab allerdings auch Vorfälle unter chinesischer Beteiligung. Wir hatten zum Beispiel 2023 einen Vorfall rund um eine Gaspipeline, den sich Baltic Connector, und dort gab es eine Beschädigung, die von einem Schiff mit chinesischer Flagge hervorgerufen wurde. Bis heute konnte man allerdings nicht nachweisen, dass diese Beschädigung absichtlich erfolgte, was sinnbildlich letztlich auch für diese hybride Kriegsführung ist. Wir wissen nie ganz genau, das sind diese Grauzonenoperationen. Wir wissen nie ganz genau, wer der eigentliche Täter ist. Wir haben auch verworrene Eigentümerstrukturen bei den Schiffen, teilweise wechselnde Flaggen, sodass man zum einen die Absicht der Täter nicht immer nachweisen kann und vor allen Dingen auch nicht unmittelbar die Täter selbst.
Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, dass es oft schwer ist, nachzuweisen, wer denn eigentlich dahinter steckt. Das ist ja auch ein Grund, warum diese Attacken auf kritische Infrastruktur in Anführungszeichen attraktiv sein können für diejenigen, die sie tun. Vielleicht kannst du insgesamt mal sagen, was macht es eigentlich so schwierig, solche Attacken aufzuklären oder auch zu verhindern?
Im Rahmen der hybriden Kriegsführung ist es problematisch, dass diese Angriffe oftmals unterhalb der Schwelle eines bewaffneten Angriffs, eines tatsächlichen Angriffs mit Waffengewalt erfolgen. Das heißt, das macht es für Staaten sehr, sehr schwer, diese Angriffe auch als kriegerischen Akt einzuordnen. Wir befinden uns permanent unterhalb dieser Schwelle. Dementsprechend ist es auch für Staaten schwierig, gewisse Vorkehrungen zu treffen, die den Spannungsfall oder Verteidigungsfall eigentlich betreffen würden, dass man besondere Maßnahmen ergreifen kann. Und genau unterhalb dieser Schwelle operieren diese Akteure, weil sie genau wissen, dass dort die rechtlichen Vorgaben zu Friedenszeiten letztlich greifen und dementsprechend gewisse Mechanismen nicht so schnell und gut greifen. Wir haben jetzt bei der maritimen kritischen Infrastruktur, vor allen Dingen unter Wasser, die Problematik, dass es zum einen geografisch, also räumliche Herausforderungen gibt, komplexe Eigentümerstrukturen an der Infrastruktur, große Tiefen, grenzüberschreitende Verläufe, das heißt die Beteiligung von vielen Nationalstaaten, bedarf dann wieder internationaler Kooperationen, die oftmals nicht ideal verlaufen, und des Weiteren auch eben diese juristischen Voraussetzungen, wenn es das Seerecht angeht. Das heißt, wir haben ja da verschiedene Zonen nach dem Seerecht, die Küstenzone, die ausschließliche Wirtschaftszone und die hohe See. Und für alle drei Zonen gelten unterschiedliche Zuständigkeiten.
Kann man sich ja auch sehr gut vorstellen, dass einfach auch tatsächlich die Tiefe und Länge der Datenkabeln es sehr, sehr komplex macht, die zu sichern. In eurem Text macht ihr auch deutlich, dass die Idee, dass man jetzt maritime Infrastruktur komplett im Auge hat und sichern kann, illusorisch ist, sondern dass man sich konzentrieren sollte auf den Schutz besonders neuralgischer Punkte.
Absolut, also der Schutz der Infrastruktur, der vollumfängliche Schutz der Infrastruktur ist nicht möglich. Es geht darum, neben einigen wenigen Schutzvorkehrungen, aber vor allen Dingen auch daran zu arbeiten, dass so die Redundanzen erhöht werden, dass wir gewisse Sicherheitsvorkehrungen machen.
Ferdinand, im Zusammenhang mit diesen Vorfällen und ich glaube auch mit dem um Weihnachten letztes Jahr in Finnland mit dem Stromkabel, was du schon angesprochen hast, ist oft von der sogenannten russischen Schattenflotte die Rede. Was wissen wir eigentlich genau über diese Schattenflotte und wie geht sie vor? Was sind ihre Ziele?
Die russische Schattenflotte hat sich 2022 herausgebildet als Reaktion auf das Ölembargo, auf die Sanktionen der Europäischen Union und der G7, vor allen Dingen in Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und mit dieser Schattenflotte versucht jetzt Russland, diese Sanktionen, die Import- und Exportverbote zu umgehen. Bei der Schattenflotte handelt es sich nach derzeitigem Wissensstand, den wir haben, um ca. 1400 Schiffe, die oftmals sehr veraltet sind, die oftmals ihre Flaggen wechseln, was eigentlich nicht ganz so gang und gäbe ist. Das heißt, jedes Schiff hat normalerweise einen Flaggenstaat und das Recht des Flaggenstaats bestimmt, wie die Versicherung des Schiffs aussehen muss, welche arbeitsrechtlichen Voraussetzungen für die Besatzung gelten, welche Sozialabgaben gelten. Und dementsprechend, weil natürlich manche Staaten bessere Voraussetzungen wie andere Staaten haben, sind das oftmals auch so kleinere Staaten wie jetzt die Cook Island oder Panama. Nur als Beispiel, unter diesen Flaggen operieren dann oftmals diese Schiffe. Und wir haben jetzt hier bei der Schattenflotte häufig wechselnde Flaggenstaaten. Teilweise innerhalb eines Jahres zwei, drei verschiedene Flaggenstaaten, was normalerweise nicht der Fall ist. Die Schiffe sind sehr veraltet, sind unterfinanziert. Sie haben eigentlich nicht diese tauglichen Wetterbedingungen. Sie werden sehr schlecht gewartet, wenn wir vor allen Dingen über den maritimen Bereich im Norden sprechen, rund um die arktischen Zonen. Das heißt, die Unterböden sind oftmals nicht robust genug, um dann auch durch Eiswasser zu fahren. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da die Schiffe auch beschädigt werden könnten, im Zweifel durch die Schifffahrt, sind relativ hoch, weil die Schiffe so veraltet sind und unterfinanziert. Und zugleich sind die Eigentümer- und Besitzerverhältnisse oftmals sehr, sehr unklar bei diesen Schiffen. Und das macht es natürlich schwer, diesen Schiffen habhaft zu werden aus Sicht von Nationalstaaten.
Und diese Schiffe, nur damit man sich das richtig vorstellt, die werden genutzt, um die Sanktionen zu umgehen, also um russisches Erdöl zu exportieren. Und da gab es jetzt ja einen Vorfall, den hast du schon angesprochen, mit dem Stromkabel Weihnachten 2024. Und da wurde ja ein Schiff beschlagnahmt in Finnland, das eben mutmaßlich zu dieser russischen Schattenflotte gehört. Das heißt, diese Schiffe sind nicht nur für die Umgehung der Sanktionen da, sondern verfolgen auch andere Zwecke? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau. Und jetzt liegen, wie du schon richtig gesagt hast, so ein bisschen die Vermutungen nahe, dass diese Schiffe eben nicht nur dafür eingesetzt werden, um diese Sanktionen zu umgehen, sondern eben auch durch vermeintlich unabsichtliche Ankerwürfe in der Nähe von maritimer kritischer Infrastruktur eben auch Beschädigungen herbeizuführen. Und diesen Zusammenhang mit dem Stromkabel beispielsweise, den du auch angesprochen hast, könnte man im Rahmen dieser hybriden Kriegsführung Russlands auch dahingehend werten, dass man ein Zeichen setzen wollte, weil Anfang diesen Jahres sich die baltischen Staaten unabhängig vom russischen Strommarkt gemacht haben. Und durch diese Beschädigung dieses Stromkabels, welches Finnland mit Estland verbindet, wollte man signalisieren, wir sehen ganz genau eure Absichten und eure Planungen, passt bitte auf und wir setzen hiermit ein Zeichen. Wir wissen auch genau, wo eure kritische Infrastruktur liegt und wenn sich die Situation weiter verschlechtert, sich die Konflikte vielleicht auch ein bisschen verschärfen, dann sind wir da und sind jederzeit bereit, auch mit Hilfe unserer Schattenflotte gegen eure Infrastruktur zu wirken.
Ferdinand, wie gut sind denn aus deiner Sicht Deutschland und Europa mit Blick auf den Schutz der maritimer Infrastrukturen aufgestellt?
Ich würde sagen, das habe ich ja eingangs so ein bisschen durchklingen lassen, wir sehen gerade, dass uns diese Infrastruktur eigentlich viel zu wichtig ist, um sie so wenig zu schützen, wie wir das gerade tun. Und das ist eine sehr vielfältige Geschichte, wenn wir zum Beispiel von den Hafenanlagen sprechen, von den Offshore-Windanlagen, wo wir Drohnenüberflüge, also Spionagevorgänge beobachten und noch keinerlei Möglichkeiten gefunden haben, diese Spionagevorgänge zu stoppen, zeigt es für mich ein klares Bild, wo wir da zum Beispiel in dem Bereich stehen. Wenn wir die Cyberangriffe auf die Hafenbetreiber erkennen, dann wird auch in diesem Bereich deutlich, dass wir da noch viel, viel mehr tun müssen. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt über die maritime Unterwasserinfrastruktur sprechen, dann ist es so, dass ein Schutz dieser Infrastruktur vollumfänglich nicht möglich ist. Aber wir uns Gedanken machen müssen, was machen wir denn, wenn diese Infrastruktur vielleicht ausfällt? Wie können wir das Ausfallrisiko minimieren? Und wie können wir vielleicht auch die Kosten für die Angreifer erhöhen, sodass diese Kosten-Nutzen-Rechnung, die Stand heute für viele hybride Akteure noch viel zu vorteilhaft ausfällt, dass diese Kosten-Nutzen-Rechnung nachteilig wird, dass die Kosten steigen, weil die Beschädigungen nicht mehr so einfach hervorgerufen werden können. Und wenn wir diese durch verschiedene Maßnahmen vorantreiben, dann würde ich sagen, sind wir auf einem guten Weg. Stand heute nehmen wir die Bedeutung in den Blick, müssen aber noch viele Schritte gehen.
Also die Erkenntnis ist da, das ist schon mal positiv, nur jetzt müssen Schritte gegangen werden. Was sind denn aus deiner Sicht die dringlichsten Schritte? Du hast es jetzt eben schon mal ein bisschen angedeutet, aber vielleicht, dass wir da noch mal ein bisschen konkreter einsteigen.
Wenn wir uns beispielsweise die Drohnenüberflüge anschauen, dann sollten wir ganz konkret darüber nachdenken, ob nicht die Bundeswehr im Landesinneren gerade bei der Drohnenabwehr noch eine verstärkte Rolle, wie das beispielsweise auch im Luftverkehrssicherheitsgesetz angesetzt ist, übernehmen könnte. Wenn wir uns die Cyberangriffe auf verschiedene maritime kritische Infrastrukturen wie Häfen angucken, dann muss da auch auf jeden Fall die IT-Sicherheit, der IT-Schutz dieser Infrastruktur deutlich erhöht werden. Wenn wir jetzt auf die Unterwasserdateninfrastruktur schauen, dann ist es so, dass der Schutz natürlich nicht vollumfänglich möglich ist, aber dass wir die Infrastruktur robuster gestalten, indem wir die Ummantelung beispielsweise von Pipelines, von Stromkabeln, aber auch von Unterwasserdatenkabeln erhöhen, dass einfachere Schäden, sei es durch Naturereignisse, durch unabsichtliche Anker und Schleppnetze, dass dieses Schadensrisiko minimiert wird. Zum anderen geht es auch darum, dass wir über beispielsweise beim Bau befindliche Genehmigungen darüber nachdenken, wie wir ein besseres Lagebild bekommen, um gewisse Aktivitäten entweder unmittelbar nach dem schädigenden Ereignis zu erkennen oder im Vorfeld vielleicht sogar auch präventiv erkennen können, dass da vielleicht bald eine Schädigung eintritt. Das heißt, wir brauchen eigentlich ein umfassendes Echtzeit-Unter- und Überwasserlagebild, wo die Informationen der privaten Betreiber, die Informationen der Nationalstaaten, der Sicherheitsbehörden zusammenfließen, dass man relativ frühzeitig erkennen kann, was passiert, und über den Gedanken, dass wir sehr schnell vor Ort sein können, einen Abschreckungseffekt auch erzielen können. Das heißt, Abschreckung durch Präsenz, Abschreckung durch ganz schnelles vor Ort sein, durch schnelles Reagieren, wie das im finnischen Beispiel ja auch gelungen ist. Man war schnell vor Ort, konnte das Schiff boarden, man konnte das Schiff betreten, hat die Besatzung durchsucht und kontrolliert und es setzt dann auch Signale an, beispielsweise die Schattenflotte zu sagen, wir sind hier vor Ort, wir sind da, wir sehen, was ihr tut und wir versuchen schnell zu reagieren. Und in einem weiteren Schritt geht es natürlich dann auch darum, geschlossen zu reagieren. Es bringt nicht so viel, wenn nur ein einziger Nationalstaat dann auf einen Vorfall reagiert. Das würde viel, viel mehr bringen, wenn man sich in der Staatengemeinschaft, beispielsweise auf Ebene der Europäischen Union, darüber Gedanken macht, wie kann man denn gemeinschaftlich über Sanktionen auch solches Verhalten öffentlich missbilligen und dementsprechend auch Signale senden.
Du hattest, glaube ich, am Anfang auch angesprochen, den Punkt Redundanzen dann auch noch. Also, dass es einerseits darum gehen muss, neuralgische Punkte stärker zu sichern, aber eben, wie du jetzt auch gesagt hast, durch andere Maßnahmen, zum Beispiel bei den Datenkabeln, die einfach resilienter zu machen, die Kabel selber. Dann hattest du aber eben den Punkt Redundanzen angesprochen. Vielleicht kannst du da nochmal zwei Sätze zu sagen.
Genau, ein weiterer Punkt, der sehr entscheidend ist, sind Investitionen in die Infrastruktur selbst. Das heißt, wir müssen parallele Untersee-Datenkabelverbindungen aufbauen, dass wenn eine Datenkabelverbindung ausfällt, dass es dann eine redundante, eine parallele Datenkabelverbindung gibt. Das machen viele heute schon. Das ist nicht so, dass die Betreiber das nicht auf dem Schirm haben und jeder Betreiber hat normalerweise mindestens eine redundante Leitung. Aber wir sind so abhängig von dieser Infrastruktur und sie ist so alternativlos, dass wir uns eigentlich gar nicht genug Redundanzen in dem Bereich leisten können, weil die Übertragung über Satelliten derzeit noch keine ernsthafte Alternative ist. Sie ist zu lang. Also die Datenübertragungsrate ist zu lang, die Kosten sind zu hoch und dementsprechend dauert es auch noch viele, viele Jahre, bis Satelliten eine ernsthafte Alternative sein könnten. Und solange das nicht der Fall ist, brauchen wir Investitionen in die Infrastruktur selbst, aber auch Investitionen in die Reparaturkapazitäten. Weil was uns ebenfalls noch als Verletzliche, als Schwachstelle im Rahmen dieser Infrastruktur zu schaffen machen kann, sind die geringen Reparaturkapazitäten, die wir international haben. Je geringer die Reparaturkapazitäten, je länger so eine Reparaturdauer für so eine Infrastruktur auch ist, desto eher kann es zu Ausfällen kommen, wenn es viel, viel mehr.
Und desto höher auch der Anreiz.
Und desto höher auch der Anreiz für Akteure, entweder selbst die Reparaturinfrastruktur zu schädigen, also auf diese Kabelreparaturschiffe Anschläge zu verrichten, um einfach die Reparatur auch zu verlangsamen, oder eben nur die Infrastruktur in den Blick zu nehmen. Und da ist es sinnvoll, diese derzeit veralteten und zu geringen Reparaturschiffe zu erneuern, auszubauen und vielleicht auch auf staatlicher Ebene nachzudenken, wie können wir die privaten Betreiber sind Stand heute für den Schutz dieser Infrastruktur zuständig, wie können wir die vielleicht sogar unterstützen, um eine bisschen angemessenere Lastenteilung auch bei dem Schutz, bei der Vorsorge, was die Infrastruktur angeht, treffen zu können, weil von dieser Infrastruktur profitieren eben nicht nur die Privatbetreiber, sondern letztlich wir alle.
Ferdinand, was mir auch noch aufgefallen ist in deinem Text, das würde ich gerne noch kurz am Ende kurz ansprechen, ist, dass du gesagt hast, neben dem, was du jetzt geschildert hast, was besser gemacht werden könnte, ist aber auch, dass ihr aufzeigt, dass die Zuständigkeiten der deutschen Behörden nicht immer ganz klar sind oder vielleicht schon klar, aber nicht ideal, um der Herausforderung entgegenzutreten.
In dem Zusammenhang spreche ich immer gerne von einer nicht fähigkeitsspezifischen Zuständigkeitsverteilung.
Oh, ich hatte es.
Ja, schwere Begrifflichkeit, aber sie zeigt letztlich auf, dass wir gerade im maritimen Bereich, wenn es um Unterwasserinfrastruktur angeht, die Fähigkeiten nicht entsprechend verteilt sind. Wir haben vor allen Dingen im maritimen Bereich die große Herausforderung, dass die Polizeibehörden eine große Zuständigkeit, vor allen Dingen in der Küstenzone und in der ausschließlichen Wirtschaftszone, übernehmen. Wenn wir jetzt allerdings einen Vorfall unterhalb der Wasseroberfläche haben, fehlt es den Polizeibehörden an den notwendigen Fähigkeiten, um auch unter Wasser zu schauen, um auf Unterwasser reagieren und agieren zu können. Dementsprechend sind sie immer auf die Hilfe der Marine angewiesen. Und die Marine kommt in diesen Fällen erst nach dem Amtshilfeverfahren zum Einsatz. Dadurch geht unheimlich viel Zeit verloren, weil wir natürlich eigentlich schnell reagieren wollen, schnell vor Ort sein wollen, so wie das beispielsweise auch die finnischen Behörden immer wieder gut vorgemacht haben, um den Akteuren zu zeigen, wir sind schnell vor Ort, wir wissen, was ihr macht, wir sind da. Die Marine hingegen hat diese Fähigkeiten, um schnell vor Ort zu sein. Und genau hier liegt eine dieser Schwachstellen, wo man vielleicht mal ansetzen müsste, um zu überlegen, wie können wir die Marine noch schneller in dieses System einfügen, dass wir eben diese Zeit gewinnen, um kurzfristig reagieren zu können.
Vielen Dank für deine Zeit und dieses sehr, sehr spannende Gespräch.
Danke dir für die Einladung. Ich möchte allerdings noch betonen, dass sich in diesem Bereich, vor allem im Schutz der maritimen kritischen Infrastruktur, bereits einiges getan hat in den letzten Jahren. Wir erleben vor allen Dingen im Rahmen der NATO eine erhöhte Bereitschaft, die Präsenz im Ostseeraum zu erhöhen. Das heißt, schneller vor Ort zu sein, auch die abschreckende Wirkung zu erhöhen. Auf Ebene der EU gibt es vor allen Dingen von der EU-Kommission einen Aktionsplan. Es gibt Vorgaben, Versuche, gewisse Standardisierung hervorzurufen in dem Bereich. Und was man jetzt auch versucht, in diesem Rahmen sich den privaten Betreibern anzunähern, dass man dort in einen vertrauensvollen Dialog kommt und vielleicht dann doch auch über die Lastenteilung zu sprechen, die ich vorhin auch angesprochen habe. Das heißt, es bleibt viel zu tun, aber es tut sich auch schon was.
Ferdinand, vielen Dank.
Danke dir.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.